Da fiel mir so ein, ja, wenn ich bei meinen Schwiegereltern hin und wieder in Sachsenland bin.
Moment, Moment, ich möchte einmal kurz festhalten. Du kommst von Plagen zu deinen Schwiegereltern.
Nee, pass auf. Das
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbart, dem wertigsten Biblecast im Web.
Ich grüße dich, Lukas, zur 88. deutschen Folge. Hier aus dem Hauptstadtstudio Berlin. Ich grüße dich nach Ratzeburg. Hallo und guten Morgen.
Ja, ich habe noch kurz den Sportpalast-Beifall abgewartet. Danke, Simon. Das ist eine ganz tolle Einstimmung in Folge Nummer 88.
Ja, ich dachte, ich mache mal was für das ein oder andere Publikum, ja, die, wenn die jetzt googeln, ja, nach der 88, was man halt so macht, ja, dann kann man, bedienen wir auch die, weißt du?
Okay, aha. Ist das nicht ein bisschen anbiedernd?
Nee, das ist Service, weißt du? Weißt du, so Service ist wichtiger Gedanke im 21. Jahrhundert, ja.
Meinst du damit, man macht immer das, was man denkt, was die anderen von einem wollen?
Ja, quasi, ne? Aber dann, ja, dann kommen wir um die Ecke mit unserem eigenen Scheiß.
Okay, ich glaube, das hat man schon mal probiert, Anfang des letzten Jahrhunderts.
Okay, guten Morgen, ey.
Guten Morgen, hey, ja. Was für ein Einstieg, Simon, mit deiner, also, ich finde es ja immer toll, wenn man solche alten Redewendungen verwendet, wie das ist mir ein innerer Reichsparteitag gewesen.
Was, echt?
Ja. Ja, also ehrlich gesagt, danke für den Einstieg. Ich muss immer irgendwie denken an absolute Giganten, ja, den besten Film der Welt.
Ja, das stimmt. Das ist wirklich
wahr. Mit der Frage, Rico, so. Wer ist gefährlicher? Godzilla oder Hitler?
Was? Hitler.
Ja, toller Film. Also manches kann man vielleicht nur mit Humor bearbeiten. Manchmal, also in letzter Zeit fällt es mir zunehmend schwerer, Twitter mir anzugucken. Man ist zwar selber dafür verantwortlich, wem man folgt und wem man nicht folgt, aber egal, wem man folgt, man hat eigentlich fast nur noch Debatten, so nach dem Motto die und wir. Ja, und es ist dann entweder ist das Team 88, ja, im Extremfall, ja. Oder ist es eben die andere Fraktion oder die große breite Masse in der Mitte, ja, die sich auf nichts einlassen möchte, aber man redet immer noch über die anderen so, ist ja auch immerhin wird noch geredet, ja, und nicht gleich auf die Fresse, aber es scheint manchmal keine anderen Themen mehr zu geben.
Ja, das ist ja, also da fiel mir so ein Artikel, fällt mir da ein aus der Zeit, online, ja, ich meine, ich habe dann nur die Überschrift gelesen, weil dann war ich schon wieder völlig bedient, ja, wo sie gesagt haben, YouTube ist daran schuld, dass die Flat Earth Society überhaupt so viel Aufmerksamkeit bekommt.
Okay, also ich merke, wir sind gerade quasi bewegen uns in einer Reihe von anerkannten Alt-88ern, ja, Aluhüten, und du sprichst jetzt quasi an, dass es da so vielleicht so Ähnlichkeiten gibt in der Argumentationsweise.
Nein, das meine ich nicht. Oder meinst du damit Zeit Online Ähnlichkeiten mit Argumentationen?
Aber man muss ja erstmal einen Schritt gehen, um auf die Flat Earth Society zu kommen, wenn man gerade davon spricht. Mit großem Pathos, reichsparteitagsmäßig.
Ach so, ja, das ist bestimmt auch, also ich sag mal, auf der gleichen Argumentationsebene auf jeden Fall, ja, ist dasselbe. Aber was ich ja eigentlich meinte, ist ja dieses Elend, dass Zeit Online sagt, dass YouTube daran schuld ist, ja. Also ich kann immer nur... Ja, natürlich ist YouTube
daran schuld, ne? Also,
sonst... Wer soll daran sonst schuld sein, ja?
Genau, nicht also
Flat Earth Society, aber vielleicht... Aber
ja, und diese Killerspiele, die einem beibringen wollen, dass man ein amerikanischer Soldat ist, der möglichst viele Nazis tötet, die fördern das.
Ja, wie ihr vielleicht an unseren gedämpften Stimmen hören könnt, eine Ausnahmesituation. Es ist jetzt hier 6 Uhr morgens, die Sonne ist noch nicht mal aufgegangen.
Es liegt aber auch an der flachen Erde, weil die Sonne ist quasi noch auf der Unterseite.
Die bestrahlt jetzt sozusagen, ist jetzt Bodenheizung, Leute. Es ist jetzt Bodenheizungszeit. Wenn ihr jetzt rausgeht, ja, musst du mal machen. Hast du ja noch nie gemacht im Winter. Ja. Wenn es dunkel ist, dann ist nämlich der Boden warm. Das behaupte ich jetzt einfach mal.
Okay, ich muss dir glauben, weil ich kann dem ja nicht widersprechen, wenn das deine Meinung ist.
Das ist ja auch voll, ja, also beweis mir erstmal das Gegenteil.
Na und wenn das...
Es ist ja auch warm, wenn du dann tief genug buddelst. Ne?
Ist ja, das ist ja der Punkt, ne?
Für die warme für die.
Das ist ja gerade der Punkt, warum man die ganze Sache im Hambacher Forst hätte lassen können. Ne? Weil, sorry Leute, man muss einfach nur tief genug graben, dann wird es schon warm. Ja? Und dafür brauchst du, also, ne, das, wenn RWE mal so argumentiert hätte, da hätte da keiner was dagegen sagen können.
Ja.
Ja, wenn die mich mal ranlassen würden und argumentieren lassen würden. Ja, Horst aus dem Forst.
Ja, wenn der Horst nämlich, also als Angehöriger der Flat Earth Society sagt, einmal bitte hier baggern und dann mit der Beton drüber, ja, damit wir das jetzt auch, sagen wir mal, unser Innerstes zum Ausdruck bringen, haben wir die Flat Earth, ja. Und dann kommt RWE, ja, und sagt, müssen wir alles aufreißen, wir brauchen Kohle. Das ist doch scheiße, ja.
Ja. So ist es bei Großprojekten in Deutschland.
Ja, Deutschland. Die Großgrundbesitzer ja, mit ihrer allmächtigen Geldsache. So, jetzt kommen wir beim Geld raus, jetzt wird es langsam kritisch.
Ja, alles hängt miteinander zusammen. Genau,
alles,
das ist die
alles
These.
Eins. Ja? Ja.
Ja. Okay, wie kriegen wir das am Ende rund? Also, wir haben ja eine große Weite. Wir freuen uns ja, dass uns sehr viele verschiedene Leute hören. Bei manchen fragen wir uns, ehrlich gesagt, krass, wie du mit uns das Markus-Evangelium liest. Was macht denn das eigentlich mit dir? Ja, also bei manchen Posts, die so retweetet werden und so, ist es manchmal so, dass ich schon denke so, hui. Erstmal gut, dass wir trotzdem in Kontakt sind, aber andererseits, vielleicht sollten wir mal diskutieren.
Ja, wir sollten tatsächlich sowas machen. Aber bevor du und ich, Lukas, weiter diskutieren und uns noch ein zweites Mal im Kreis drehen und uns schlecht wird, würde ich sagen...
Danke für diese positive Überleitung hier um 6 Uhr morgens.
Ja.
Bevor ich wir sagen, uns ein zweites Mal im Kreis drehen, lesen wir mal den Bibeltext. Das ja, Wort wollo. Von außen. Markus 14, die Verse 1 und 2. Es waren noch 2 Tage bis zum Passafest und den Tagen der ungesäuerten Brote. Und die Hohenpriester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten könnten. Denn sie sprachen, ja nicht bei dem Fest, damit es nicht einen Aufruhr im Volk gäbe.
Ja, was ist denn da los?
Ja, was ist denn da los? Ja. Bevor wir es jetzt zum 1000. Mal beschwören, ne? Letztes Kapitel hat Jesus die 4 rumstehende Jünger vollgelabert mit dem Ende der Welt und das auf so viele verschiedene Weisen klar gemacht, dass es eines Tages kommen wird, aber keiner weiß, wann genau und man soll nur aufpassen, dass man es nicht verpasst. Ja? Und dann kocht so langsam die Stimmung, ja? Bei den Hochpriestern und Schriftgelehrten, da sind wir bei dieser Folge. Und es ist jetzt ja ein nicht ganz, unwichtiger Zeitpunkt, an dem es soweit kommt. Ja, das heißt, es waren noch 2 Tage bis zum Passafest und dem Fest der ungesäuerten Brote.
Ja, es ist tatsächlich der beschissenste Tag in der Woche. Es ist Mittwoch.
Ist das offiziell? Sagt man das so?
Ja, also das habe ich jetzt, also ich sag das, du kannst ja da auch nicht widersprechen, das ist meine Meinung. Ach, jetzt kommen wir schon wieder mit dem Kreis.
Siehst du, ja, da sind wir wieder.
Es ist immer das Gleiche.
Ich glaube, ich kann nicht, ich habe nichts, was ich dagegen sagen kann. Ja. Außer für mich nicht. Okay, also ne, Mittwoch ist ja quasi der Tag, an dem du die halbe Arbeitswoche schon erobert hast. Das ist eigentlich Bergfest und könnte gleich einen bunten Abend machen. nee, den macht man zum Schluss, ne? Passafest. Fest allgemein beginnt am Schabbat, also am Freitagabend, meinst du?
Jawohl.
Also muss Mittwoch sein.
Okay. Dann muss Mittwoch sein.
Gut, es rückt also nahe. Ja, Passafest, Simon. Was kannst du uns aus deinem reichen Weisheitsreichtum sagen, was wir auch wirklich glauben können?
Also jetzt Achtung, jetzt Geschichtshistorisch,
da ist es wieder, meine Damen und Herren, Forscher haben wir herausgefunden.
Ja, absolute Wahrheit, Achtung.
Ganz wichtig, dass es Forscher sind und keine Forscherinnen, ja, weil dann wäre es ja seriös.
Ja, also gehen wir mal allgemein von der Wissenschaft, die hat herausgefunden.
Ja.
Ja, also damals, ja, wir gehen jetzt ganz halt zurück, Altes Testament, ja. Oh. Das israelische Volk, ja, ist quasi in der Sklavenherrschaft, zumindest steht es in der Bibel drin, der Ägypter, ja.
Was und Forscher herausgefunden haben.
Haben Wissenschaftler, Forscher herausgefunden, als sie die Bibel aufgeschlagen und gelesen haben. sie sind in der Sklavenherrschaft und Mose, ja, ein Zögling am ägyptischen Hof, kriegt es so mit, ja, wie sein Volk, er ist eigentlich tatsächlich ja Jude oder ja, doch, ist Jude.
Ja, kriegt, mindestens Hebräer.
Mindestens, ja, kriegt halt mit, wie sein Volk behandelt wird und hat da so einen leichten kleinen Konflikt mit einem Wachmann. Führt dazu, dass er Jahre fliehen muss in die Wüste und irgendwann kommt er wieder, weil er dann von Gott den Eindruck hatte, naja, wäre ja mal ganz geil, jetzt nicht alleine in der Wüste herrlich. Rumzuhängen.
Ich finde das gut, wenn ich mir das so vorstelle. Ja? In der Wüste rum. Wenn ich mir das so vorstelle, Mose sitzt irgendwo in der Wüste und er hat jetzt einen Eindruck.
Er muss ja alle bedienen, Lukas.
Ja, gut, ich finde das toll. Also die Vorstellung einfach. Und er geht in seine Synagogengemeinde, die es zu dem Zeitpunkt noch nicht gibt, weil es quasi nur Hebräer gibt und noch nicht mal so was Richtiges wie so ein israelitisches Volk, so ein jüdisches Volk. Und er geht dahin und sagt, Leute, ich hatte gerade einen Eindruck, wie ein Busch in der Wüste gebrannt hat und der ist nicht verbrannt. Und es sprach eine Stimme zu mir.
Ja, und vorne saßen die ganzen Big Mamas mit ihren Fächern in der Hand und sagen, yeah, amen.
Say it, amen.
Ja, ja so. So war das. Ja.
Yes.
So, und dann bejahten ihn alle und er geht raus aus der Kirche und alle klatschen so ab.
Genau. Und er sagt im Wesentlichen, Leute, jetzt hier ist aber mal Schluss und geht direkt zum Chefe, zum Pharao und sagt hier, let my people go.
Und er sagte, no.
Sich das reimte wahrscheinlich eher, ne? Also der Pharao wollte nichts dagegen sagen, aber es reimte sich einfach richtig. Zu gut.
Style ist einfach mal alles, Leute.
Ja.
So. Und dann, ja, dann ging es halt los. Die eine oder andere Plage hat es dann erwischt. Da fiel mir so ein, ja, wenn ich bei meinen Schwiegereltern hin und wieder in Sachsenland bin.
Moment. Ich möchte einmal kurz festhalten. Du kommst von Plagen zu deinen Schwiegereltern.
Nee, pass auf. Wenn du zur richtigen Jahreszeit, ich glaube,
tu Buße.
Frühling, Herbst, ich bin mir bei dem eins von den beiden wechselnden Jahreszeiten. Da,
also Sommer
die, und die wohnen halt auf dem Land, ja. Und ja. Da gibt es halt so krass viele Kröten, richtig viele große Kröten. Die sind so richtig nicht so, also richtig groß, ja. Und dann, wenn du die Asphaltstraßen dann mal langspazier gehst, so auf dem Land, die sind gesäumt von überfahrenen, geplatzten Krötenkörpern. Das ist elendig, sieht widerlich aus. Deswegen musste ich gerade an diese Plagen denken, weil das sind ja nur 100. Ja,
so ja und stell dir vor, du fährst nicht mit dem Auto über die Kröten rüber, sondern mit einer Kutsche.
Da merkt man sofort,
dass das nicht schön ist.
Ja, das war ganz schön eklig mit den Kröten, die vom Himmel fallen. Ja.
Oh Gott. Tierschutz, Leute, Tierschutz.
Ja, der wird in der Bibel nicht so groß geschrieben, muss man sagen. Gott
irgendwie auch nicht, wer weiß. Okay, also eine Menge Plagen, die immer radikaler werden und am Ende heißt es.
Ja, und am Ende macht Gott was, wo man schon sagen muss, meine Herren, er sagt halt, also ich bringe jetzt hier einfach alle erstgeborenen Jungs um.
Genau, so sagte das.
So hat er gesagt.
Zum Glück ist Gott kein Brandenburger. Weil wäre einer, hätte er das. Also nicht nur Brandenburger. Gott ist natürlich auch Brandenburger. Also
auch Brandenburger im Herzen, auf jeden Fall. Hat dann gesagt: So, aber alle, ja, die jetzt eine Ziege töten und das Blut an den Türpfosten schmieren, bis er trieft und richtig nach Eisen riecht, ja. Da gehe ich dann vorbei. Quasi ja, in dieser Geschichte in der Tod, irgend so eine, also ich weiß nicht, wie wird es dann eigentlich mal dargestellt? Ich habe mal in einem Film gesehen, so eine fiesterrige schwarze Wolke, die durch die Straßen zieht. Also ein Riesengeheul, ja, kann man uns alle vorstellen, ist ja nicht so nett, ja. Und dann sagt der Pharao, nicht mehr no, sondern yo.
Am Ende, ja. Ja. Er sagt ja, oh no, 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 no. Und dann ist leider zu spät. Okay, also der Todesengel geht durch die Straßen.
Ja, killt krass viele Kinder. Super toll, oder?
Ja, super. Und das ist quasi das, was die Juden jedes Jahr feiern.
Nein, das feiern sie nicht, sondern dass sie dann gehen können. Und Mose sagt, ich kenne eine coole Ecke in der Wüste, da drehen wir mal ein paar Runden.
Okay, gut, also das Volk wird frei und flieht auf spektakuläre Art, natürlich direkt durchs Wasser, ja, damit Gott hat sich damit schon Gedanken gemacht, was wird Hollywood eines Tages zu tun haben und hat gesagt, so, wir machen mal spektakulär den Wassertunnel, durch den Mose und Israel ziehen können. So, okay, Passer. Deswegen ja auch der Name, weil es so viel bedeutet wie Vorbeiziehen. Ne? Also das Vorbeiziehen des Todesengels, also quasi Verschonung Israels. Ne? Und das Besondere, was wir sicherlich ja nochmal thematisieren werden, ja, weil das Passafest ja noch gefeiert wird und das eine gewisse Relevanz für die Deutung des, dessen hat, was jetzt noch kommt. Aber so viel schon mal gesagt, ist ein Fest, bei dem gefeiert wird, dass Israel gar nicht viel mehr oder die Hebräer, die aus Ägypten auszogen, gar nicht viel mehr gemacht hat, als einfach auf Gott zu hören und was völlig Absurdes getan hat. Ja, also ein Lamm zu schlachten und das Blut an die Türpfosten zu klatschen, ist ja jetzt mal nicht ganz einleuchtend, dass dadurch die erstgeborenen Söhne gerettet werden. Aber interessant, ne? Also das Gericht Gottes, so wird es ja aufgefasst, wenn Gott straft, ja, dann ist es ein Gericht, dann handelt er auf der Basis seiner absoluten Gerechtigkeit und macht klar, was überleben kann und was nicht, dann straft er alle gleichermaßen. Deswegen müssten alle umkommen. Aber durch diese Möglichkeit, die Gott den Hebräern verrät, werden sie verschont, obwohl sie sonst ja auch gestraft werden würden. Ich glaube nicht, dass Gott nicht wüsste, wo sie wohnen. Ja? Sondern ja. Er gibt ihnen diesen Ritus, er gibt ihnen diese Sache mit dem Blut für die Pfosten, damit sie verschont werden, aufgrund des Blutes eines unschuldigen Lammes sozusagen, obwohl sie eigentlich sonst genauso gestraft werden würden wie alle anderen.
Ja, total spannend auch, dass das offensichtlich erst in dem Moment beurteilt wird, ne, wenn so dieser Tod daran vorüberzieht, so. Ja. Also überhaupt so, ne, was weiß der Geist, der da durchzieht, was weiß er nicht? Ja, der muss auch wie der Postbote die Türen abklappern.
Ja, genau.
Ja, also ich finde es insofern spannend, weil man immer so, ne, was ist denn, wie mächtig sind die Wesen und so. Ich finde es immer spannend, wenn man dann einen guten Eindruck von bekommt, wie begrenzt auch der eine oder andere sich bewegt, der dann im Namen des Herrn unterwegs ist. Das ist nicht negativ gemeint, diesmal.
Okay. Ja. Ja. Wie heißt Konstantin? Guckst du doch so gerne.
Du meinst den Film?
Constantine.
Constantine, ja, von Marvel Comics, glaube ich, oder? War es Marvel Comic? Ja, es war ziemlich sicher ein Marvel Comic. Ja.
Wie auch immer dem sei. Jedenfalls, dieses wird gefeiert. Also der Auszug aus der Hebräer, Ägypten. Der Auszug des jüdischen Volkes, das dann erst entsteht, sozusagen, aus Ägypten. Das ist so das zentrale Fest, ne? Weil das ist der Grund, warum Israel eigentlich als Volk existiert und der zentrale Punkt, auf den sich alle beziehen können. Damals hat Gott uns befreit, ja, nicht weil wir es verdient haben, sondern weil er uns irgendwie aus irgendwelchen Gründen ja, so wichtig gefunden hat, dass er uns die Möglichkeit gegeben hat, aus Ägypten rauszukommen, weil kaum ist die Sache passiert, sagt der Pharao, oh no, lässt die Hebräer ziehen und versucht sie dann später wieder einzuholen. Ne? Hält nicht lange
ja, an, die Nummer. Ja, auch eine richtig geile Idee, mit so einem Streitwagen durch so ein Meer zu fahren. Ich gratuliere.
Ja, also ja, wirklich. So ein bisschen James-Bond-Streitwagen-Style.
So mit breiten Reifen.
Leider 2000 Jahre zu früh.
Ja.
Ja, weißt du, wie dieser Flitzer, der diese Schwimmflossen ausfährt.
Ah, so, ja. Naja, der Pharao konnte sich das bestimmt leisten. Naja, nun hat er nicht so viel gebracht. Ist der Pharao eigentlich mitgestorben? Ich habe ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht. Nee, ne?
Nö.
Nee. Der konnte schwimmen und die anderen nicht?
Kein Kommentar dazu. Wichtige Frage, Simon. Recherchiere das mal. Ich mache währenddessen weiter mit dem Podcast.
Ja, also der nächste Part hier, ne, und an den Tagen der ungesäuerten Brote, ist quasi, ey, ahnt es nicht, ja, es ist quasi ein Fest, das sich anschließt an das Passafest.
Ja, oder es zusammengehört, kann man ja gar nicht groß.
Ja, stimmt, sagen, ist halt eine Sache, ne, witzig eigentlich, quasi so ein krasses Ding zusammen. Ja, was ist denn das mit den, was hat's denn da mit den ungesäuerten Broten auf sich, Lukas?
Ja, genau, Simon. Das wolltest du doch
gleich. Als antike Experte hier bei uns.
Naja, also zu diesem Befehl an das Volk Israel, dass sie doch bitte ihr Lamm schlachten und innerhalb der einen Nacht essen und bitte nichts übrig lassen und dann das Blut an die Pfosten ihrer Hütte machen, kommt ja auch noch die Aufforderung hinzu von Gott, dass sie auch Brot backen und dafür vorher allen Sauerteig ausfegen aus ihren Backutensilien und Orten und das Brot bitte ungesäuert machen. Alles übrigens nachzulesen in 2. Mose 12, ne, da stehen die ganzen Anweisungen. Okay, Simon, aber warum ungesäuerte Brote?
Na, da gibt's ja, also fallen mir zwei Meinungen ein, sag ich mal.
Aha.
Ah, jetzt siehst du, ich bin da nicht mehr so wie vorher am Anfang. Du
bist auch so ein Forscher.
Ja, bin so, bist so ein Wissen, ich schaffe Wissen quasi.
Du schaffst.
Also ich würde sagen, also es gibt diese eine Meinung, die würde ich jetzt mal nicht böse gemeint als religiöse Perspektive betrachten.
Okay.
Die beschreibt im Wesentlichen, Gott hat gesagt, lass mal den Sauerteig zu Hause und die Interpretation ist so, die Sünde nehmen wir nicht mit, ja, sondern wir sind da rein und gehen da los und haben unsere Brote, die wir ja schon mal essen müssen, die meiner Meinung nach wahrscheinlich ihre Variante ist, allerdings, naja gut, wir sind jetzt hier ein paar Tage in der Wüste, wir brauchen zu essen, wir brauchen was Haltbares und deswegen backen wir Brote, die ein bisschen oll und trocken sind, dafür aber 1 Million Jahre halten. Punkt. Also denn ein ungesäuertes Brot, ne? Also müsst ihr euch so vorstellen, die sind ja ganz flach, die sind ja quasi wie Knäcke, ja? Hat wahrscheinlich trotzdem den gleichen Kaloriengehalt, wie als wenn du jetzt das gesäuert hättest. Am Ende ist halt nur nicht so lecker. Ja? Der dieses Herstellungsverfahren war auch tatsächlich, bedingt sich quasi daraus, weil die werden die ja auch unterwegs gebacken haben. Und dann machst du sowas mit so einem Erdofen. Ja, ein Erdofen ist im Wesentlichen so eine, ja, kann man auf ganz verschiedene Weise bauen. Was die wahrscheinlich gemacht haben, ist, eine kleine Grube auszuheben, dann Steine drüber zu legen und das wieder noch ein bisschen abzudichten mit aufgeschlammten Sand oder Erde, ja, so ein bisschen verdichtet, sodass du einen Hohlraum unter der Erde hast mit so einem Kamineffekt. Und da haust du dann Feuer rein, bis das halt krass alles ausglüht. Und weil man jetzt nicht wie bei einem modernen Steinofen vom Bäcker, macht das überhaupt noch einer? Bestimmt, irgendwo macht bestimmt ein Bäcker mit Steinofen noch rum. Da fegt man ja quasi die Glut aus, dann hast du ein heißes Steinofen und haust dann das Brot rein. Da, aber nicht so, weil das ja eh nicht so gut funktioniert, in so einem Erdgrube da reinzupacken und so eine Sachen rauszuholen, sondern du hast quasi den Teig, ja, ganz weich und dann machst du den flach und klatscht sozusagen noch halb nass, wie das Brot dann ist, das Ding einfach an die Wand von diesem Ofen. Dann bleibt es so haften, wenn du es richtig machst, und dann trocknet es ganz schnell durch und backt aus und wird geröstet. Und dann hast du dein passa-artiges, ungesäuertes Brot.
Also hat Gott das Knäckebrot erfunden.
Gott hat das Knäckebrot erfunden.
Wie Forscher herausgefunden haben.
Amen, amen.
Okay, also du hast jetzt ja so eine tolle, bisschen polemische Form gewählt, Simon. Ja, du hast von der religiösen Deutung gesprochen. Da kriege ich natürlich gleich wieder Halskratzen. Wie bei allem, was du sagst.
Ist ja klar. Morgen ist er wieder krank, aber das reicht ja, wir haben es ja jetzt aufgenommen dann. Ne?
Ja, ich finde es auch witzig, dass ich jetzt quasi dadurch, dass wir nochmal neu aufnehmen mussten aufgrund unserer digitalen Kernschmelze und jetzt ein bisschen später rauskommen, ist hier quasi, dass ich gesünder bin als bei der nächsten Folge.
Das ist so eine ludonarrative Dissonanz entsteht ja, da,
genau. Wenn man also, aufpasst. Was auch immer du gesagt hast, religiöse Deutung, also du meinst, ne, diese Deutung von wegen, das Brot ist die Sünde, der Sauerteig ist die Sünde, die zurückgelassen wird, ist eine Sache, die im Neuen Testament gelegentlich begegnet, ne? Jesus sagt, nehmt euch im Acht vor dem Sauerteig der Pharisäer und solche Sachen, ne? Also das Bild ist tatsächlich geläufig in dieser Form auch, aber es ist ja keine, was per se religiöse Deutung, sondern erstmal eine, es ist erstmal eine Allegorie, ne? Also eine allegorische Deutung, das heißt also, man deutet das, was da steht, nicht dem Wortsinn nach, sondern man sagt, es ist ein Bild für etwas Größeres, für etwas anderes. So. Und das ist ja eine Weise, wie man gerade in der alten Kirche Schriftauslegung sehr intensiv betrieben hat. Da gibt es, also von Gregor von Nyssa gibt es zum Beispiel, so, da ist einer der Kirchenväter, der hat das ganze Leben Mose, ja, die Vita Moses heißt es, ausgelegt in so einem allegorischen Sinne, ja, und hat ganz viele Dinge für andere Dinge gedeutet, ja, dann ist der Berg, hat eine bestimmte Bedeutung und so, und verrückt. Luther hat dem relativ stark widersprochen. Er hat zwar auch sehr viel allegorisch gearbeitet, hat aber gesagt, hey, das Zentrale ist der Literalsinn, also der Wortsinn. Ja, erstmal das, was da steht, ist zentral. Wenn da steht, fegt den Sauerteig aus, dann heißt es, fegt den Sauerteig aus und nicht, lasst die Sünde hinter euch. So. Und wenn Luther allegorisch arbeitet, was er ganz krass machen kann, gerade wenn er sich das Alte Testament anguckt, dann ist das Kriterium dafür immer, gibt es irgendwo in der Schrift eine andere Stelle, in der das wörtlich so dasteht, ja, dass ich mich drauf verlassen kann, dass das gilt, und dann kann ich auch allegorisch andere Sachen auslegen, dann sind diese anderen Sachen ein Bild, ja, wenn ich irgendwo, beispielsweise jetzt mal, um dein Sauerteig-Beispiel hier zu nehmen, ja, wenn ich irgendwo finde, dass es heißt, so, lasst uns ablegen, die Sünde, ja, und die uns ständig umstrickt, also meinetwegen Hebräer 12, ne? Dann kann ich quasi, weil ich weiß, dass der Hebräerbrief einmal sagt, hier, das können wir hinter uns lassen, dann könnte ich natürlich sagen, so, jetzt mal allegorisch ausgelegt, lass den Sauerteig weg, ja, lass alles von dir weg, was sonst zu deinem Alltag so sehr dazugehört, dass du immer wieder damit kontaminiert wirst, dass dich quasi immer wieder in die Sachen zurückzieht, aus denen du loskommen willst. Ja, sorg dafür, dass nichts mehr übrig ist, was dich immer wieder da hineinzieht. Was mache ich? Ich lege auf Basis von dieser Hebräerstelle diese Geschichte aus Exodus 12, aus 2. Mose 12, in einem Bild aus. Ja, nutze das als Bild dafür. Das ist, wie gesagt, bei Luther so lange legitim, wie es dafür einen Bezug gibt. Aber man muss sich mal fragen, und das haben wir ja auch in einer letzten Folge gemacht, ja, wie lange helfen solche Bilder, ja, und bei Luther ist eben zentral im ersten, es geht um den Wortsinn, ja, und manchmal wird es auch zu viel zu Gelaber und man nutzt jede Gelegenheit, jedes Bild, du kennst das ja von mir aus diesem Cast hier, zu nehmen, so, aber das sind auch nur zwei Aspekte des vierfachen Schriftsinns, ne, also der vier Arten und Weisen, wie man die Schrift auslegen kann. Wichtig am Ende für mich ist, Luther sagt, Wortsinn ist das Erste und alles andere, was du dann machst, musst du später daran prüfen, ob das in der Schrift irgendwie dem Wortsinn nach vorhanden ist, weil du hast natürlich kein Kriterium mehr dafür, was jetzt gilt und was nicht, was man sagen kann und was nicht. Wenn du halt alles nur bildlich deutest, dann kannst du auch jeden Scheiß behaupten am Ende, ne?
Das stimmt. Man muss die Texte hinterfragen.
Genau, aber deswegen, es ist also nicht eine religiöse Deutung, also nicht eine irgendwie aus dem Glauben gemachte Deutung, wenn man jetzt einfach ankommt und das übertragen. Das ist eine allegorische Deutung und religiös verantworten muss man alles, was man darüber sagt.
Wie dem auch sei. Ja, nee, ist ja also richtig. Wie dem auch sei, wir sind ja eigentlich in dem Kontext, ja, wir wollten ja nur mal kurz erklären, was eigentlich der erste Vers da eigentlich sagt. Passafest. Und ihr solltet Brote, so, das ist die, also ein, sagen wir mal, ein Aspekt, den die da gerade so vor sich haben, quasi.
Ja, genau, aber nein, das ist nicht irgendein Aspekt, und das als Übergang. So, es ist also deswegen so relevant, dass jetzt dieses Passafest kurz bevor besteht, weil wir in Jerusalem sind und die Leute dort hinströmen, um dieses Fest zentral zu feiern, das wichtigste Fest, das die Identität der Juden, des Volkes Israel ausmacht. Und deswegen sind die Leute in der Stadt. Ja, und die Situation wird immer dramatischer. Man muss sich jetzt mal vorstellen, das passiert ja nicht irgendwie im luftleeren Raum und alles ist heidi-teidi, sondern das passiert ja in Jerusalem, das von den Römern besetzt ist. Ja? Also eine ganz schön dramatische Situation. Und in der Situation, ja, heißt es jetzt, die Hohenpriester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn, also Jesus, mit List ergreifen und töten können. Also hochdramatisch diese Sache, weil es jetzt um den Nationalfeiertag des israelischen Volkes geht.
Ja, und das ist ja auch so eine Stelle, die wird ja auch immer wieder gerne benutzt. Und da wird immer wieder gesagt, hier, guck mal, die bösen Schriftgelehrten und Hohepriester, die sehen
Schlimmer. Horst aus dem Forst kommt wieder hervor und sagt, die Juden.
Ja, genau. Du hast jetzt wieder mit der genau, so sieht's aus. Da macht man sich, da kommen dann wieder ganz viele Gruppen und sagen, daran sehen wir es ja, ihr ganzes Wesen, wie sie im Herzen sind, ja. Hm. Und dann denke ich mir, da muss man uns nochmal zurückerinnern, ja. Der Jesus, ja, er geht ja in den Tempel und demütigt aufs Übelste, ja, diese Meute, ja, die Leute, die da ihr ganzes Leben rein investieren, gehen wir mal davon aus, dass sie das auch ernst meinen, lässt er wirklich wie die letzten Trottel dastehen. Und das ist in einer Zeit und in einer Kultur, die eben nicht davon geprägt ist, dass man konfrontativ Probleme anspricht. Und das ist mal nicht negativ gemeint, sondern es ist einfach ein komplett anderes Selbstverständnis, wie man mit Menschen und Würdenträgern umgeht. Und da hat der wirklich keinen Stein aufeinander gelassen, ja. Ehrlich gesagt, wenn das einer mit mir machen würde, boah, meine Herren, ey, puh. Ich weiß nicht, wie ich da reagieren sollte, aber ich habe ja damals schon gesagt, der hat ihn quasi die Hose runtergezogen und die Unterhose hinten über den Kopf auf die Stirn gezogen und dann haben alle gelacht. So war das. Und dass sie jetzt da sitzen und sagen, so krasser Arsch, ey, ich kill dich, kann ich gut verstehen.
Okay, genau. Aber wenn wir jetzt Horst aus dem Forst wieder zitieren, ja, mit seinen speziellen Weltsichten, dann passiert es ja schnell, dass man sagt, dann kommt der Christus, ne, der war der wahre Christ. Ja. Oh ja, da, oh, ich fühl schon die deutschen Christen, ja, mit ihrem heldischen Jesus, mit dem Schwert, ja, und der Rune, ja, und macht klar, hier, Leute, das ist alles falsch, was ihr macht, und Kult und Opfer, das ist Bullshit, und jetzt kommt mal die Wahrheit, ja, von einem deutschen von einem deutschen Wahrheitsbringer.
Quasi direkter Nachfolger.
So richtig schön, ja, so richtig schön verdreht, ja. Jesus, der Jude, der sich zu seinen Leuten stellt und sagt, Leute, das läuft hier alles falsch. Und der am Ende den ganzen Weg durchgeht, weil er an seinem Volk so leidet und mit seinem Volk so leidet, ja, als Teil seines Volkes. Der steht hier, ne? Und der ist auch der jetzt von den Führern seines Volkes, nicht von seinem Volk, sondern von den Führern seines Volkes, so aus guten Gründen, wie du sagst, argwöhnisch betrachtet wird, dass sein Leben in Gefahr ist. Und es sind eben die Hohenpriester und Schriftgelehrten, nicht mal die Pharisäer, ne? Also nicht die besonders engagierten ehrenamtlichen Hobby oder Fulltime Spirituellen sozusagen, nicht die Bewegung der Pharisäer, die junge dynamische konservative Glaubensbewegung, sondern hier stehen die Hohenpriester, die Entscheider und die Schriftgelehrten, also die Theologen. Ja, die werden hier dargestellt bei Markus als die versuchen, Jesus heimlich zu kidnappen, so mit so einem schwarzen Van wahrscheinlich, und dann um zu meucheln.
So sieht's aus, ja. Und dann ist ja so die Frage, ne, warum wollen sie ihn eigentlich mit List ergreifen? Und dann steht hier, denn sie sprachen ja nicht beim Fest, ja, damit es nicht einen Aufruhr im Volk gäbe. Es ist ja so, wie ja Lukas schon gesagt hat, das ist ja krasser
Nationalfeiertag. Sprich doch mit mir, Simon.
Ja, Lukas, ich spreche mit dir.
Ist ja nee, schon
ich spreche
so,
mit
wie
dir wiederum mit mir, also in dritter Person.
Also es ist schon so, wie ich gesagt habe, ja, sagst du?
Lukas, ist so, wie du sagtest, ne? Nationalfeiertag. Und wer kommt da also alles hin? Also die Juden, die neigen ja dazu, oder die gehen ja einfach alle möglichst nach Jerusalem, wenn dieser Feiertag ist. Weil es ja ein wichtiger
so geil,
Feiertag ist, der große Halligalli, wie Karneval in Köln, würde ich sagen.
Ja. Ja,
die Kölner pilgern ja auch nach Köln, selbst die hier nicht mehr in Köln leben. Ist ja jetzt gerade Karnevalszeit, glaube ich, ne? Kann das sein?
Ja, ist jetzt quasi durch, ne? Also wir veröffentlichen am Aschermittwoch und da ist wie bekanntlich alles vorbei.
Ja, also quasi,
weil die auskomernden
Karnevalisten können ja jetzt quasi den Podcast hören. Ja, wobei, die komern ja aus. Wie dem auch sei. Die pilgern also hin, die Israeliten, ja. Mhm. Und das heißt auch, dass ganz, ganz, ganz viele Menschen, die ja Jesus ziemlich cool finden, also die Juden vom Land quasi, sind auch da. Das ist ja natürlich so eine Stimmung, ja, wenn dann plötzlich, also wenn die dann da sind und dann kommen die Hohepriester und Schriftgelehrten und ergreifen da Jesus, das könnte den einen oder anderen sauer aufstoßen.
Wegen, obwohl die kein gesäuertes Brot essen, ne? Toll.
Tja.
Ja, okay. Also die Situation ist schon ziemlich dramatisch. In der früheren Zeit, ja, findet ja findet man ja kaum eine größere Angst unter Regierenden. Und wir sind ja hier bei den Hohenpriestern, die die politische Macht haben und die kultische Macht, und Schriftgelehrten, die die theologische Macht haben. Und es gibt keine größere Angst bei Regierenden von der Antike über das Mittelalter bis in die frühe Neuzeit, als dass es ein Aufruhr geben könnte. Ne? Also gerade in der römischen Literatur, und die Römer sind ja hier die, die die Stadt besetzt halten, ist der Aufruhr quasi das Gefährlichste, weil man eben nicht so ein geordnetes Zusammenleben hat, wie wir irgendwie eine wunderbare, aus dem Himmel gefallene Friedenszeit, die wir hier haben. Und trotzdem versuchen wir schon wieder hier unsere Horstpläne durchzuziehen. Ja? Oh, das passt auch gut. Letztes Jahr wurde so viel gehorstet hier in Deutschland. Ja? Mhm. und werden wieder unruhig, ja, weil es uns zu gut geht oder was. Aber unter den Bedingungen ist es total gefährlich, weil du kannst damit alles in Brand setzen. Es bricht ein Bürgerkrieg los und alles ist vorbei. Es gibt schon genug Leute zu der Zeit, die versuchen mit Gewalt ihre Ziele durchzusetzen. Deswegen ist ja auch so viel Angst vor Jesus da, als er nach Jerusalem kommt. Hat einer meiner Schüler in meiner jetzt gerade abgeschlossenen Schulphase übrigens mal gemalt. Angst vor Jesus. Ja, ganz viele Leute mit hochgerissenen Armen. Ja. Angst und drüber geschrieben, Angst vor Jesus. Und er konnte es auch wiedergeben, dass Jesus die Macht an sich reißt. Das ist die Angst. Ja, dritte Klasse. Ja,
sehr gut, sehr gut.
Da ist es auch ein Kennzeichen guter Führerschaft, kann man ja mal sagen, ja, im positiven Sinne, wenn die zuständigen Leute des Volkes dafür sorgen, dass es keine Gefahr gibt. Weil sobald die Römer einen Anlass haben zu sagen, so, okay, also wir haben den Juden jetzt hier so viel eingeräumt, die dürfen einen anderen Gott anbeten, obwohl das unserem Staatsverständnis widerspricht. Eigentlich müssten sie alle den Kaiser anbeten und seinen Gott. Ja, aber gut, die sind irgendwie ein bisschen widerständig, ja, wie das Dorf dazwischen Kleinbonum und so in Gallien. Ja, dem müssen wir entgegenkommen. Aber wenn die sehen, jetzt hier gibt es einen Anlass, hier gibt es Aufruhr, dann machen die das Ding platt und dann passiert das, was so um das Jahr rum 70 rum, wo man auch Markus datiert, da passiert, dass Rom jetzt mal keine Geduld mehr hat mit diesen Widerstandskämpfern und das Ding einfach schließt und den Tempel platt macht und sagt, so, jetzt ist hier nur noch Rom und ihr seid mal ganz still, meine Freunde.
Ja, so muss man sich auch tatsächlich mal geben, ne? Also mir ist ja immer wichtig auch zu sagen, was Rom tatsächlich eher für ein Staat war, als es gerne überschrieben wird, ja, es wird ja immer gesagt, so das römische Imperium, die Tyrannei und so, man bezieht sich, behaupte ich mal, immer sehr stark auf Nero, wenn man an Rom denkt, so, ne, dieses ganze Brot und Spiele, diese krasse extreme Gesellschaft, die völlig dekadent ist und Mord und Totschlag quasi zu Hause macht, so wie wir heute. Genau. Da denke ich eher an, ja, also es ist natürlich so, dass dieses Reich da einfach auch ganze Landstriche erobert hat und erobern heißt Leute umgebracht, die sich verteidigt haben. Das ist klar. Aber man muss halt auch sich schon mal geben, ey, unter dieser ganzen Weltanschauung haben die mehrere Generationen das einfach auch ausgehalten, ja, die Regierung, die, wie du selber sagtest, ja, nichts mehr fürchtet als einen Aufstand. Und da haben die im Wesentlichen denen schon extrem viele Zugeständnisse gemacht. Und als sie dann eben im Jahr 70 das Ding platt machen, dann machen sie es halt richtig platt, richtig angepisst und setzen ja, also vernichten ja den Tempel und setzen ja einen, ich glaube, den Zeus-Tempel drauf. Bin mir nicht sicher, ja, stattdessen, aber auf jeden Fall schon ziemlich hardcore. Was hier passiert, ne, musst dir mal vorstellen, diese ganzen römischen Soldaten, die ja quasi die Stadt bewachen, es werden bestimmt auch noch Leute aus dem Umland rangezogen, so wie beim G8-Gipfel, da die sind alle krass angespannt. Ja,
vor allem die bayerische Polizei, ne? Und sind ja wieder 3000 Einsatzgruppen aus Bayern angereist, ja, mit die wissen auch, worauf zu achten ist. Die können auch
die richtig Berliner eingreifen. Waren ja zu Hause.
Ja, genau.
Naja, gut. Und das musst du dir mal, also alles geben, alle sind angespannt und so und oh Gott, es ist dieser Nationalfeiertag und ist jetzt auch noch dieser verrückte Jesus in der Gegend. Alter Vater. Und die Hohepriester wollen diesen Krieg nicht, diesen Aufstand nicht. Also sagen wir mal einmal wahrscheinlich, weil sie dann potenziell ihre Macht verlieren. Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass es auch Menschen gibt, die nicht nur schlecht sind, sondern in sich auch noch was Gutes tragen, ja, dann ist natürlich auch ein Interesse daran, dass es eben, dass da ganz viele Menschen hinkommen, ihren Glauben nachgehen können, ohne dass sie in einer plötzlich kriegerischen Auseinandersetzung sind, in der sie gar nicht sein wollten. So.
Ja.
Da haben alle viele Interesse dran. So.
Also ist in diesem Sinne der Mann aus Galiläa, der Mann vom Dorf, ja, ist in gewisser Weise aus ihrer Sicht der eigentliche Horst aus dem Forst. Der jetzt quasi mit seiner komischen Weltsicht, in der er behauptet, er könnte Sünden vergeben, ne? Und womöglich sogar Tote aufwecken, ankommt und eine Welt predigt, die es so gar nicht gibt.
Musst du dir auch mal geben, ne? Wenn jetzt heute irgendjemand um die Ecke kommt und sagt, ich bin Jesus. Gut, das hat ja, also ist ein bisschen absurd, ja, gut, wenn Jesus von sich sagt, ist Jesus
so? Ist jetzt nicht so ganz absurd wiederum, es gibt es ja durchaus, aber.
Ja, aber das ist ja so dieses, ich habe ja einmal wirklich Leute kennengelernt, die gesagt haben, ich bin Jesus. Ja? Ich bin die Reinkarnation, so, ich bin die Wiederkunft und ja. Dann guckst du die so an und denkst so, ja,
also unter bestimmten... Dann guckst du die an und denkst, war irgendwie cooler, als noch andere das über Jesus gesagt haben, als noch
ja, genau, also als Jesus sagte, von sich
du bist der Christus und dann Jesus so, pssst. Das war irgendwie cooler als jetzt, wo die Leute sagen, ja. Ich bin's.
Ich bin's, ja. Ja, also.
Andererseits, weißt du, wenn das nächste Mal ne? jemand sagt, ich bin Jesus, dann sagst du einfach Gesundheit.
Geht wieder weg.
Ja, wegen Jesus und so.
Ja, und am Ende ist er dann, weißt du? Das ist ja, man weiß ja nicht, wie und wann er kommt, ja. Das ist ja auch immer so ein bisschen witzig, ja. Dann nutzt man das natürlich immer so ein bisschen aus. Aber es gibt halt der Umstand, dass quasi dieser Messias kommt, auf den die Juden warten und wie er kommt, ist natürlich ja nicht zu erwarten. Das ist natürlich wirklich auch echt ein bisschen schwierig, ja. Also ich sehe das ja alles ein, da hat man auch, also das, also ich hätte es ja auch nicht geglaubt. Ja. Ich wäre zu den Römer gegangen, hätte mit dem Finger drauf gezeigt und gesagt, ich bin Zimmermann, ich baue euch ein Kreuzchen und ihr macht das, ja. Aber ich bin ja nur einer von vielen Nacken auf der Welt. Ah, ich gehöre zu den Nacken, Lukas. Ja. Hier attestiert.
Ich glaube, dieses Nackending, ja, wir sind alle Nacken. Das ist sozusagen das Vereinte, das die Menschheit vereint. Das ist das, was ich jetzt gleich auch in der Andacht sagen werde. Wir haben ja heute Morgen hier, ich bin gerade im Predigerseminar, wieder in der Andacht und jetzt bin ich diesmal dran. Genau, wir sind quasi alle Nacken. Es sei denn, wir sind in Christus. Ja. Wenn Jesus uns aufnimmt, dann sehen wir von außen nicht so aus wie Nacken, sind es natürlich innen immer noch, aber er trägt unsere ganze Schwachheit.
Also weg vom Schweinenacken hin zum Stiernacken.
Genau, so könnte man es perfekt zusammenfassen. Liebe Leute, das Evangelium für den heutigen Tag lautet, ihr seid alle noch Schweinenacken, aber in Christus seid ihr wahre Stiernacken. Amen.
Amen, Bruder.
Klingt verdächtig nach...
Das Ende.
Ah, wir haben es irgendwie nicht so mit den Pronomina. Klingt nach das Ende, ist irgendwie... Aber gut, vielleicht hast du es besser mit den Pronomina und kannst uns ein paar schöne Sätze schreiben in unserer Kommentarsektion auf offenbartcast.de.
Ja, du weißt, wie es läuft. Ja, mach das so. Und wenn du denkst, ach, schreiben am Arsch, ja, dann geh auf iTunes, ja, und setz da mal wieder 5 Sterne rein. Umso mehr 5 Sterne nämlich bei uns sind, umso eher sind wir für andere sichtbar, die uns noch nicht kennen. Und das ist doch einfach mal eine richtig geile Nummer.
Und wenn du uns schon überall total geliked hast, wo du nur kannst, und keinen Bock zu schreiben hast oder schon so viel geschrieben hast und das reicht jetzt auch einfach, dann kannst du auch einfach uns supporten bei Steady. Und noch viel wichtiger und viel interessanter, erzähl mal 3 Freunden davon, von Offenbart. Erzähl die übliche Geschichte, dass es 2 Leute sind, die sich über Bärte unterhalten und dann läuft die Sache schon.
Ja, denn die Bärtigkeit kann man auch im Herzen tragen.
Ja, beard to go in the heart. Yo. And the Pharaoh said, no. Okay, also, das geht raus an Horst und alle seine Freunde.
Ja,
bleib.
Du bist auch willkommen, ihr seid willkommen und deswegen
bärtig.
Bärtig.